Ihr seid nur zu fünft. Oh, macht mir nichts. Macht höchstens denen, die nicht da sind, was? Jo, und machen wir damit gleich als erstes mal los. Drei Leute haben sich kundgetan, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Sage ich erstmal Dankeschön für die 1, irgendwas. Also. Ja gut, wir waren ja auch nicht so sehr viel mehr. Ne? Ja, GDI haben wir zurzeit ungefähr 1000 Studenten. Ich habe 24 Rückmeldungen gekriegt. Also da ist die Quote hier ein paar Potenzen höher. Jo, leider sind es nur drei, weil ab 5 kommt man in irgendein Ranking darunter, so nach dem Motto, ja, Schwankungsgröße ist zu groß, wird ignoriert. Ja, gut, ist mir im Prinzip aber auch wurscht. Ich gehe mal kurz die einzelnen Punkte durch. Vielleicht hat der eine oder andere vielleicht noch was dazu zu sagen. Gut, dass ich die Vorlesung zu mehr als 90% gehalten habe, das wusste ich auch schon. Vorlesung insgesamt ist uninteressant. Jo, gut. Also, notwendige, also könnt ihr das lesen? Ja, so einigermaßen. Notwendiger Arbeitsaufwand, um die Vorlesung nachzuvollziehen. Ja, seid ihr sehr mit einverstanden anscheinend, dass die Vorlesung strukturiert ist. Ihr habt die Struktur, die ich mir gedacht habe, anscheinend verstanden. Auch okay. Ich bin motiviert. Ich gehe auf eure Fragen ein. Ja, kann ich das Kompliment auch gleich zurückgeben. Ich finde das klasse, dass ihr auch fragt. Ihr seid nur zu siebt und habt viele, viele Fragen. GDI sind zu 1000 und oh, da gehen dann die Laptop-Deckel hoch und sie waren nicht mehr gesehen und nicht gehört bis zum Ende der Vorlesung. Das ist etwas demotivierend für den Vortragenden. Jo, Zielsetzungen sind wohl einigermaßen erkennbar. Kleines Manko, Querverbindung zu anderen Vorlesungen. Ja, ich meine, habt ihr natürlich recht, ich habe da wenig gesagt oder auch fast gar nichts gesagt. So angedeutet, dass man, was weiß ich, bei Sicherheit in der Informationstechnik, da kann man das als Sandbox benutzen, das ist dann so ein bisschen Lehrstuhl 1 oder Just-in-Time-Compiler, naja, das macht Lehrstuhl, was ist denn das, 2? Ja, danach erschöpft es sich auch so langsam. Ne? Betriebssysteme kann man auch damit ausprobieren. Ja. Jo, Schwierigkeitsgrad des Stoffes ist passend. Alle drei haben es gesagt. Jo, Vorbereitung, Nachbereitung ist anscheinend ein bisschen schwierig für euch. Jetzt muss ich eigentlich sagen, dieses Jahr müsste es besonders gut sein, nachdem wir ja Damen und Herren haben, die das auch noch alles dokumentieren. Also da müsstet ihr doch. Ich muss jetzt zugestehen, ich habe noch gar nicht reingeguckt, wie die Videos geworden sind. Hat die jemand mal angeguckt? Ja. Und? Passt. Jo, dann frage ich andersrum, was würdet ihr euch dann noch vorstellen, was hättet ihr noch gern? Also nicht nur die drei, die jetzt was gesagt haben, auch die anderen mindestens zwei. Vieles haben wir jetzt an der Tafel gemacht, was man natürlich dann hinterher schlecht nachbereiten kann, muss ich zugeben. Aber das ist natürlich meistens auf eure Ideen hin zusammengeschrieben, entwickelt worden. Da hatte ich auch nichts. Also kann ich nicht sagen, das kann ich euch in die Hand drücken, dann könnt ihr danach lernen. Das haben wir ja nur so on the fly entwickelt. Ihr hättet gerne mehr, aber wisst auch nicht so recht was. Die Punkte kommen noch, ja. Okay, den Punkt, den machen wir gleich noch. Da kommt noch, da habt ihr euch im Wesentlichen darüber ausgelassen, Intel und so. Jo, okay, ansonsten ist alles nachvollziehbar, Faden ist erkennbar, ihr könnt mitdenken, Beispiele helfen beim Verständnis, finde ich auch gut. Übung, Prüfungsanforderungen wird hergestellt. Ja, da habe ich noch nicht viel gesagt. Das wollte ich noch so tun in den letzten Stunden. Wenn ihr euch vorbereitet, kann ich natürlich auch jetzt gleich mal machen. Wenn ihr euch darauf vorbereitet, also was ich schon gesagt habe, ich habe immer schon gesagt, nix auswendig lernen. Also jetzt nicht die Codierung, wie Intel jetzt, was weiß ich, seine Addition da codiert, um Gottes Willen. Das gucke ich selber auch immer wieder nach, wenn ich es dann mal brauche. Mehr so das Verständnis, dass, was weiß ich, zum Beispiel mehrere Teile einer Instruktion zu holen sind, wie die im Detail aussehen, wurscht, aber überhaupt die Tatsache, dass. Das hilft dann beispielsweise, um zu erklären, dass Just-in-Time-Compiler Sinn machen. Weil dann mache ich diesen ganzen Kladderadatsch nur einmal und hinterher, so die Hoffnung, flutscht es dann. Nicht unbedingt auswendig wissen, wie die ganzen Tools heißen, ob die jetzt VMware oder QEMU oder was weiß ich welchen Namen tragen, ist mir völlig wurscht. Mir kommt es darauf an, dass ihr verstanden habt, was ist denn so der generelle Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, QEMU und KVM. Also die Simulationsmethoden, die dahinter stecken und wie die Dinger funktionieren. Dass ich das Tool XY mit dem Parameter minus x 13,5 aufrufe und den, ne, völlig wurscht. Ja, ansonsten muss ich sagen, bei euch habe ich überhaupt keine Bedenken. Ihr habt alle hier irgendwie mitgemacht. Ihr habt das, glaube ich, alle kapiert. Wenn jetzt mal nicht bis zur Vorlesung alles wieder, bis zur Prüfung alles wieder vergesst, dann könnt ihr wahrscheinlich morgen in die Prüfung kommen und, naja, morgen nicht. Morgen dürfen wir noch nicht. Wir dürfen erst nach Ende des Semesters, aber wenn ihr dann mehr oder weniger gleich kommt, dann braucht ihr auch kaum vorbereiten, würde ich mal sagen. Jo, gibt es da Fragen zu? Also, was?
Ja? Zu den Terminen grundsätzlich, ja, wo du meintest, das ist relativ frei, wäre ich hätte das so 13. Februar angepeilt.
Genau, der 13. Das kann ich dir jetzt auswendig natürlich nicht sagen, aber aus meiner jetzigen Sicht spricht da nichts dagegen.
Wollte ich nur wissen, in wie viel Vorlauf Sie das dann wissen müssten, weil Sie ja gemeint haben, es geht relativ spontan. Nur weil ich habe halt 4 Prüfungen im Februar und ich muss es irgendwie
verteilen. Also bei mir ist so, ich bin Montag, Dienstag, Mittwoch nachmittags nicht da. Ansonsten den Rest der Woche bin ich vormittags bzw. nachmittags da. Wenn ich da bin, also jetzt nach der Vorlesungszeit, habe ich auch fast keine anderen Termine mehr. Das heißt, von mir aus, kommt vorbei, anfangen. Das ist der Vorlauf, den ich brauche. Das einzige Problem ist, ich brauche noch einen Kollegen, der das Ganze mitstenografiert. Da muss ich irgendwie rumfragen. Bis ich einen gefunden habe, der ja sagt, wie schnell das ist, oh, weiß ich nicht. Also gerade im Moment sind praktisch alle Kollegen da. Also, dass ich da jetzt mal keinen finde, glaube ich nicht. Und wenn du jetzt sagst, 13. Februar, sehe ich gute Chancen. Wenn ihr 13. März wollt, Chancen genauso gut. 13. April, Chancen auch gut. Das Einzige, was nicht geht, ist die Woche vor bzw. die Woche nach Ostern, weil da habe ich Urlaub. Jetzt fragt mich nicht genau, wann das ist. Das ist, glaube ich, die letzte März- und die erste Aprilwoche. Die geht nicht. Ansonsten sucht euch was aus. Schreibt mir am besten eine E-Mail, dann vergesse ich es nicht. Dann kann ich euch auch antworten, wenn ich denn vom Kollegen das okay habe, dass jemand dabei ist. Jo, was ich immer noch anbiete, ist, wenn ihr dann anfangt zu lernen, dann könnt ihr auch gerne nochmal vorbeikommen, dann können wir irgendwie mal die Themen einzeln nochmal durchgehen. Wenn ihr noch Fragen habt, so nachträglich Skript durchgeblättert und wie war denn das eigentlich noch? Oh, doch schon wieder vergessen, dann können wir das auch gerne nochmal besprechen. Und ansonsten sucht euch was aus. Okay? Jo, Präsentationsstil ist, naja, einigermaßen ansprechend. Ich wecke euer Interesse. Ja, das mit dem Beamer, Tafel und so ist okay. Wie soll man es heutzutage auch viel anders machen? Ja, jetzt kommt das interessantere wahrscheinlich, was euch jetzt speziell gefällt, dass ich motiviert bin, dass die Vorlesung interaktiv ist, dass ihr Fragen stellen könnt, dass ihr auch mal Fragen stellen könnt, die nicht unbedingt virtuelle Maschinen betreffen. Ja, ich habe es ab und zu mal so ein klein bisschen ausgebremst, weil ich dann irgendwann mal weiterkommen wollte, aber so, wenn wir Zeit haben, mache ich das auch gern. Jo, Vorlesung und Übung, dass ich das so schön gemischt habe, da seid ihr anscheinend mit einverstanden. Verständliche und detaillierte Bearbeitung des Stoffes auf hohem technischen Niveau. Ja, ohne Niveau geht das auch nicht. Ne? Virtuelle Maschine auf strohdoofe Art, die nicht zu gebrauchen. Jo, Dialog in der Vorlesung fördert interessante Aspekte. Ja, hatte ich auch gerade schon gesagt, das finde ich klasse, dass ihr alle so mitgemacht habt. Da kam doch immer mal wieder was raus. Fragen, wo ich dann auch vielleicht mal gesagt habe, Moment, ich überlege nochmal. Jo, was euch weniger gefällt, das ist jetzt das, was du gerade schon so angedeutet hast, die Sache mit Intel. Ja, ich mache die ganze Vorlesung jetzt hier, ich weiß gar nicht, das fünfte Jahr oder so, vierte Mal, fünfte Mal, irgend so Größenordnung. Das habe ich immer wieder um die Ohren gehauen gekriegt, Intel, kannst du nicht noch was Besseres nehmen? Und dann habe ich gefragt, was wollt ihr denn? Naja, weiß eigentlich auch nicht so. Intel hat schon was, das kann man schön ausprobieren. Ja, das kann ich zu Hause auch brauchen. Ja, irgendwie kam dann immer doch nichts Besseres wieder dabei raus. Ich frage euch auch gern mal, was schlagt ihr sonst vor? Also ich bin nicht mit Intel verheiratet, ich kriege da keine Prämien, wenn ich dann sage, macht das für Intel oder AMD oder Xyrix, ja, keine Schleichwerbung hier machen. Bloß mir gehen die Alternativen aus, das ist mein Problem.
Ich muss gleich in den Vorlesungen beschränken, wenn man was anderes nehmen möchte. Und, ja, außerdem haben sie angeboten, man kann den Zuse machen, wollte keiner.
Okay, ja, naja, gut. In der Vorlesung habe ich natürlich immer jetzt hauptsächlich auf Intel rumgeritten.
Ja, ich meine, vielleicht wäre irgendwas Riskmäßiges besser, dass man, weil alles schon mal gleich lang ist und man vermutlich es leichter parsen kann. Ich habe so viele Präfixes und Fallunterscheidungen, jetzt schauen wir es vielleicht ARM, aber ich weiß es nicht.
Also man könnte ARM oder Spark oder Motorola oder es gibt eine ganze Handvoll. Mein Problem ist dann immer, ihr könnt es nicht ausprobieren. Wir haben hier, also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr zu Hause irgendeinen alten Mac Mini oder was, wo noch ein Power-PC drin ist, dann könntet ihr.
Naja, der ist so.
Aber
der kann ja auf x86 laufen, der muss ja nur Spark
implementieren. Ja, und wie assembliert ihr dann eure Programme? Wollt ihr die dann in Binärcode hinhacken?
Was?
Ja, das wird dann, also dann muss ich euch da wieder alles Mögliche erzählen. Ne? Und das.
Was er in der Prüfung dann auch nicht auswendig wissen muss.
Um Gottes Willen, nein.
Und ist es halt, ja, glaube ich, das größere Problem, weil in der Vorlesung für die Frage geht.
Das ist eigentlich auch nicht so schlimm mit dem Fall. Also, das habe ich jetzt gar nicht mehr reinschrieben in die Evaluation, aber was mich eigentlich sogar noch interessiert hat in der Übung, aber das kann man wahrscheinlich nicht so leicht unterbringen, wer diese VTD oder diese VMX-Sachen mal irgendwie noch zu verwenden. Weil da waren nur mal so auf den Folien kurz, okay, es gibt halt dieses VM-Enter, es gibt dann irgendwie, da werden dann irgendwie Sachen beim Kontextwechsel mit übergeben, der sozusagen kann man Interrupts mit übergeben, aber wie es konkret geht, ist natürlich dann nochmal eine andere Sache.
Also es kommen noch Folien dazu. Ah. Jetzt allerdings mehr so, wie das intern gemacht ist, weniger wie man es benutzt. Aber
das heißt, wahrscheinlich ist es auch halt wieder.
Gehört noch zu dem KVM-Thema sozusagen dazu. Da kommt noch was. Ja gut, die andere Alternative wäre gewesen zum Beispiel Java. Das könnt ihr natürlich auch zu Hause kompilieren, das ist kein Problem. Aber eine virtuelle Java-Maschine, da fängt man dann wieder an mit Garbage Collection und all so einem Zeugs. Und die müsste man sich noch zumindest für die Basic-Geschichten noch dazu friemeln. Da macht er dann auch viel, was jetzt mit virtueller Maschine so direkt an die Unix zu tun hat. Ne? So JIT-mäßig oder so.
Ja, zum Beispiel, weil es auch nicht also in großen Umfang, wie wir es gehört haben, aber halt zumindest so ein paar der Konzepte.
Ich würde mal gerne den JIT noch irgendwie in die Übung mit einbauen. Da müsste man dann aber wahrscheinlich ziemlich viel vorgeben. Den JIT komplett selber zu machen.
Ja, das ist halt das Problem, dass ich das halt dann immer gegenseitig so hochschaukel, wenn man es mit x86 macht.
Ja, selbst wenn du das für so einen Pipifax-Prozessor machen wolltest, irgend so einen 6502 oder so einen Commodore 64, so ein Uraltteil, der ist ja sehr viel einfacher nachzumachen. Aber selbst dafür ein Just-in-Time-Compiler, ich habe es vor 5 Jahren oder was mal selber probiert, so just for fun, war schon Wochen dabei, bis das funktioniert. Sei denn, ich gebe, was weiß ich, den Compiler an sich vor und ihr müsst nur noch Schnipsel schreiben oder so. Das könnte man sich vielleicht mal überlegen.
Allein mit erfundenem Bytecode hat der Lehrstuhl 2 ja schon mal eine Compilerbauvorlesung gemacht. Da war es eigentlich nicht so viel Aufwand, aber da war es natürlich auch deutlich mehr in die Java-Richtung und so bezogen und weniger auf die Hardware.
Richtung Java wäre schon ein bisschen einfacher, da braucht man jetzt wieder nicht aufpassen, was weiß ich, dass der Code ja invalidiert werden kann und solche Geschichten. Ne? Das vereinfacht dann auch schon wieder einiges. Dann kann man praktisch ganze Funktionen kompilieren, braucht nicht bei bedingten Sprüngen anhalten und wenn es keinen Interrupt gibt, dann muss man die nicht ständig abprüfen und das vereinfacht auch wieder. Ja, sind wir wieder da. Intel ist doof, aber besser Vorschlag irgendwie.
Ich bin auf jeden Fall auch für die Vorlesung zu, dass es für die Vorlesung ganz schön zu hören ist. Und ja, man könnte halt die auch angedeutet überlegen, ob man die Übungen ein bisschen nett abspricht.
Es ist halt auch schwierig zu sagen, ob es besser gewesen wäre, wenn man was anderes gemacht hätte, wenn man das nicht gemacht hat. Ja, ich weiß nicht, also objektiv. Das Schwierigste an der Übung war eigentlich halt vielleicht wirklich in der ersten Aufgabe mal initial dieses Parsing hinzubekommen, also die Interpretation von diesem Modell, von dem SIP und diese ganzen Sachen. Und das hat halt ein bisschen gedauert, aber ich meine, dafür sind es ja auch nur 3 Aufgaben. Und wenn man das dann mal hat, dann geht es eigentlich. Also ich meine, gut, dieser Pick ist jetzt auch nicht schön, aber das ist jetzt dann nicht mehr so schlimm.
Den Pick zu implementieren beispielsweise ist halt schon relativ sehr, eigentlich kultspezifisch auf x86. Das ist gar nicht mehr so viel Interrupt-Behandlung und viel Protokoll zwischen Dingen.
Da habe ich auch schon mal nachgedacht, da könnte man natürlich sich selber irgendeine Beschreibung ausdenken. Da würden wahrscheinlich dann 2 Register reichen, was weiß ich, ein Register, wo drin steht, welcher Interrupt gerade anliegt und ein Register zum Enable und Disable und die Sache gegessen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt immer gedacht, naja, wenn man mal reinguckt in so eine Spezifikation, dann lernt man auch was. Ne? Nicht, dass man jetzt diesen Pick auswendig kennen muss, wurscht, aber dass man überhaupt sieht, wie mühsam das sein kann, diese ganzen blöden Custom-Chips da wieder nachzupopeln. Das ist ja nicht nur der PIC, die anderen DMA-Chip und Clock-Uhren-Chip und Timer-Chip, die sind auch alle noch viel schlimmer.
Ja, man muss halt eben mal sehen, dass es nicht ist.
Die ist nicht so gebaut, dass man sie schnell simulieren kann. Da hat keiner dran gedacht vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren. Ja, okay, also wenn jemand noch schlaue Ideen hat für mich, also ich bin da, wie gesagt, bin ich mit Intel verheiratet. Jo, was haben wir sonst? Manchmal wäre es hilfreich, die Vorlesung nicht mitten im Foliensatz zu unterbrechen und fortzusetzen, da man nach einer Woche die Hälfte vergessen hat. Ja. Das war auch nie so geplant, dass ich irgendwo unterbrochen werden wollte, aber dann haben wir halt gemerkt, oh, die Stunde ist schon seit einer Viertelstunde um. Dann habe ich halt mal unterbrochen. Wir hätten auch noch eine Stunde weitermachen können, aber... Jo, tolle Vorlesung, wenn das Thema nicht so eklig wäre. Lauter Sonderfälle und Ausnahmen, ja, hatten wir gerade schon, ne? Jo. Und was hätte man gern noch? Andere virtuelle Maschinen. Ja, VirtualBox wurde zweimal erwähnt. Ich muss gestehen, ich wollte mir schon seit, keine Ahnung, 5 Jahren das Ding mal genauer unter die Lupe nehmen. Aber irgendwie habe ich es immer noch nicht ernsthaft geschafft, so dass ich ernsthaft noch was erzählen könnte. Ja, vielleicht schaffe ich das nächstes Jahr mal, ich rechtzeitig damit mal anfangen. Jo. Gut, und dann gibt es noch diese Profillinien. Rot ist diese Veranstaltung, blau ist der Durchschnitt. Also immer deutlich über oder mindestens mal über dem Durchschnitt. Also insofern wohl alles okay. Jo, und das Ganze habt ihr jetzt noch für die Übung und Laborübung auch gemacht. Ich zeig's euch jetzt nur mal so. Wir sollen es immer vorstellen, damit ihr dann auch merkt, dass wir uns dran halten. Also inhaltlich kommt praktisch genau das Gleiche raus. Also auch da steht fast immer genau das Gleiche wie bei dem anderen auch. Hier nur noch unten eine extra Tafelübung ist nicht nötig. Übungsmodus funktioniert gut. Ja, Tafel, jetzt weiß ich nicht, was damit genau gemeint war. Also die Tafelübung an sich, die machen wir ja, ne? Auch wenn das jetzt nicht eine Tafelübung ist und dann eine Vorlesung und dann eine Tafelübung, sondern das ist so kunterbunt gemischt. Vielleicht meinte derjenige, der es geschrieben hat, die Laborübung, die sogenannte.
Nee, ich meine schon so tafelübungsmäßig, dass man jetzt halt nicht jede Woche sagt, okay, eben Donnerstag, also ist sozusagen Übung, wird die Aufgabe vorgestellt, sondern, also ich meine, es wurde ja immer vorgestellt, aber man muss jetzt nicht extra einen Termin.
Achso, okay. Gut, dann ist es so, wie es ist.
Also, dass es halt auch vom Ausmaß her relativ gering gehalten ist, im Gegensatz zu anderen Sachen, wo du also eine Vorlesung hast und zwei Stunden Vorlesung und eine Stunde Übung, dass du dann sozusagen ein Drittel eine Tafelübung pro Woche hast, von dem Fach und hier mal das irgendwie auf 3 oder 4 Male mal zum Häppchen reingeworfen und dann
halt auch. Ich frage euch halt, wenn irgendwie eine Frage auftaucht und ich denke, das macht mehr Sinn als das jetzt, weil dann haben wir noch mehr Unterbrechungen drin, wo ich dann nach, was weiß ich, am Ende der Vorlesung halt die Vorlesung unterbreche, irgendwo in der Mitte und dann fangen wir am nächsten Tag mit der Übung an, die ich dann wieder irgendwo in der Mitte unterbrechen muss. Das macht das schön zu trennen, macht Sinn, wenn wir 1000 Leute sind, dann haben wir nämlich 50 Übungsgruppen, das hier jetzt so schön strikt zu trennen. Deshalb habe ich das dann irgendwann auch mal sein lassen. Ja, dass ich jetzt die Laborübung in dem Sinne nicht mache, das hatte ich euch das...
Was sollte man da evaluieren?
Ich bin dazu angehalten, euch entsprechend die Zettel auszuteilen, habe ich gemacht, Punkt. Ich habe es euch am Anfang ja erklärt, wo das überhaupt herkam. Die Idee für diese Laborübung war nur, naja, ihr sollt nebenbei so eine virtuelle Maschine schreiben, was einen Haufen Arbeit macht. Und ihr müsst das irgendwie abrechnen. Ne? Ihr braucht ja für die Mühe, die ihr reinsteckt, irgendwie auch ECTS. Und damit ihr dann dafür ECTS kriegen könnt, haben wir halt gesagt, naja, dann gibt es eine Laborübung und diese ganzen Übungsaufgaben, also die virtuelle Maschine, die ihr programmiert, das ist die Laborübung. Ich habe da gesagt, ich stehe euch zur Verfügung, kommt in mein Büro, wenn ihr irgendwelche Probleme habt. Ansonsten programmiert ihr halt. Ja, und wer mir am Ende des Semesters die entsprechende virtuelle Maschine vorführt, der kriegt halt diese 2,5 ECTS. Dafür war das, insofern ist jetzt die Evaluation dieser Laborübungen so ein bisschen sinnfrei zugegeben. Ja. Jo, dementsprechend zeige ich es euch dann auch nicht. Also da haben auch, ich weiß nicht, einer oder zwei haben überhaupt noch was angeklickt. Mehr so nach dem Motto, naja, ich klicke schnell was an. Stand auch, glaube ich, gar nichts mehr unten drunter. Also das war. Jo, okay. Dann habe ich jetzt damit meine Pflicht erfüllt, euch das vorzustellen, dass ich das mir zu Gemüte geführt habt und ihr auch gesehen habt, dass es bei mir angekommen ist. Jo, und da ihr ja entweder Einsen oder Zweien verteilt habt, gehe ich mal davon aus, dass das doch wohl im Wesentlichen gepasst hat. Jo, dann machen wir mal da weiter. Jo, was soll das sein? Bibliotheksbasierte Virtualisierung. Also, komplett neues Thema wieder. Neulich hatten wir das auf Betriebssystemebene, wir hatten das mit Simulation, Emulation, Paravirtualisierung. Jetzt kommt noch ein komplett neues Thema, das Ganze auf Bibliotheksebene. Was meine ich damit? Jo, stellt euch vor, ihr wollt Word laufen lassen, aber ihr habt keinen Windows-Rechner, sondern dummerweise einen Linux-PC. Ja, wenn ihr jetzt das Programmchen Word startet, dann sagt er eben irgendwie, ich weiß gar nicht, was da kommt, ich glaube so exec format error oder so ähnlich heißt die Fehlermeldung unter Linux. So nach dem Motto, ja, nö, kenne ich nicht, was soll denn das sein, was ihr da starten wollt. Eigentlich müsste man sagen, nee, so prinzipiell könnte das Word-Programm ja unter Linux schon laufen, weil das ist i386-Code und auf dem Linux-PC normalerweise i386 aufwärts. Also an sich, das Programm müsste ja schon lauffähig sein. Das Problem ist eigentlich nur, dass das, was um das Programm außenrum ist, das ist das, was fehlt. Es fehlen die Bibliotheken, es fehlen die möglicherweise System Calls, es liegt vielleicht das Binary, also das Word-Binary, nicht an der richtigen Stelle im Speicher, beziehungsweise da, wo das Word irgendwas hinschreiben möchte, da ist kein Speicher oder da ist was anderes. Jo, die Idee ist, man packt einfach das, was jetzt Word benutzt oder benutzen möchte, um das Word sozusagen außenrum. Also man stellt dieses sogenannte Application Binary Interface einfach zur Verfügung. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr das Wort namens ABI kennt. Das, was normalerweise immer gelehrt wird, ist die API. Das ist das Application Programming Interface. Das ist das, was man so in den ganzen Manuals oder so findet, so nach dem Motto, ja, so kannst du programmieren, dass, wenn du vom C++-Programm aus die Funktion aufrufst, dann passiert das und das. Aber das ist jetzt das auf C-Ebene oder auf C++ oder was auch immer ihr programmiert. Hier reden wir natürlich jetzt nicht über die Programmierschnittstelle, was gibt es für Funktionen, die ich beim Programmieren benutzen kann, sondern jetzt hier wirklich auf Binärebene. Ihr kriegt ja Word nicht im Quellcode. Schade eigentlich. Das würde vielleicht einiges helfen, dann könnte man das einfach umbauen auf Windows, auf Linux oder so. Was ihr kriegt, ist ein Binary und da könnt ihr normalerweise nicht mal hier reingucken. Beziehungsweise ihr habt sogar unterschrieben, dass ihr da nicht reingucken wollt. Sonst dürft ihr es nämlich gar nicht benutzen. Jo, soll heißen, Da streiten sich die Gelehrten. Also es steht auf jeden Fall bei Intel, bei Microsoft drin, Disassemblieren ist verboten. Ob das haltbar ist, da streiten sich die Gelehrten, ja. Aber selbst wenn ihr das disassembliert, es sind halt Megabyte, Binary-Code, das will man nicht, ne? Also kein Spaß. Jo, wenn man das Binary jetzt nicht kennt und normalerweise auch nicht ändern kann, also wie gesagt, ne, dann bauen wir auch alles außen rum. Und wenn wir alles außen rum bauen, dann müsste es ja prinzipiell laufen. Jo, und was ist das Ganze außen rum? Ja, zum einen muss natürlich die CPU so funktionieren, wie das Binary das gewohnt ist. Sprich, wenn das ein Intel-Binary ist, dann läuft das Ganze auch nur auf Intel. Also das Ganze jetzt zu versuchen, auf einer Spark zum Laufen zu kriegen, könnt ihr vergessen, ne? Limmelim. Jo, das nächste, wenn ihr Word starten wollt, dann muss zum einen das Word-Programm an der richtigen Stelle im Speicher liegen. Das ist ja normalerweise vom Linker so gemacht, dass es für genau eine Stelle im Speicher lauffähig ist, da und nirgendwo anders. Und entsprechend die ganzen Bibliotheken, Steckbereich, Memory, Datenbereich und so auch an den entsprechenden Stellen liegen, so wie der Linker das von Intel oder womit auch immer gemacht, das vorgesehen hat. Jo, normalerweise, Word ist ein Kandidat davon. Word an sich ist, da fehlt drei Viertel. Das Word-Programm braucht einfach einen Haufen Bibliotheken. Das gilt jetzt nicht nur für Word, das gilt im Prinzip ja, in der Linux-Welt auch für, ich glaube, 99,9% aller Programme. Die Programme sind vergleichsweise klein, aber sie brauchen noch Library-Funktionen ohne Ende. Ja, und das Betriebssystem-Interface muss gleich sein. Soll heißen, die ganzen System-Calls, ja, wenn ich, was weiß ich, ein Exit-System-Call machen will, und das ist, ich kopiere die 0 nach EAX und rufe dann int 80 auf, ja, dann steht das eben so im Binary drin und dann muss das auch so funktionieren. Was natürlich jetzt ein bisschen doof ist, weil unter Windows sieht das völlig anders aus als unter Linux. Aber, und das ist jetzt so die Hoffnung, dass man da mehr so eine Klammer drum machen kann und sagen kann, ja, Betriebssystemaufruf macht kein Binary. Wie macht er dann I.O.? Genau. Ne? Also normalerweise ruft ein Programm, ruft die, sagen wir mal, Write-Funktion auf, die steckt in irgendeiner Library drin und die Library macht dann die Geschichte mit dem int 80 System Call. So die Hoffnung. Also letzter Punkt, machen wir mal Klammern drum, da kommt nachher noch ein Beispiel dafür, dass man es auch anders machen kann. Jo, gut, gehen wir mal einzeln in der Reihe nach durch. Also Instruktionen, CPU-Instruktionen müssen stimmen. Punkt. Hilft alles nichts. Sonst sind wir wieder dabei, aber wenn wir die wieder nachmachen müssen, okay, dann sind wir wieder bei, keine Ahnung, KVM oder Emulation oder irgendwas. Sagen wir mal, Word ist für Intel gemacht. Jetzt habe ich einen Intel-PC. Geht das jetzt mit Sicherheit immer? Ja, also das ist schon mal sozusagen die Einschränkung. Also wenn das kompiliert ist, sagen wir mal für 386 aufwärts, dann kann ich mit einem 286er nichts werden.
Es kann auch sein, dass das Word bestimmte Instruktionen benutzt, die unter Windows im Ring 3 erlaubt sind und unter Linux aber nicht. Also
das wäre so ein Punkt, jawohl. Okay, also die Windows-Welt und die Linux-Welt, die sind da beide friedlich. Die brauchen da nichts Spezielles. I.O. macht man immer über System-Calls bzw. sogar Library-Calls. Aber prinzipiell hast du recht. Das müsste man gegebenenfalls auch noch überprüfen. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, ne? Was hilft mir ein 64-Bit-Binary, wenn ich eine 32-Bit-CPU habe? Da komme ich auch nicht weit. Ja, und so ähnlich gilt es auch noch für die ganzen Extensions von der CPU. CPUs haben ja manchmal so SSE-Erweiterungen, MMX, SSE2, VTX, ihr kennt schon einen ganzen Sack voll verschiedene Erweiterungen. Die müssen natürlich da sein. Wenn das Binary dafür kompiliert ist, dann brauche ich die. Wenn ich sie nicht habe, Pech gehabt.
Kann es sein, dass die dann im Linux auch ausgeschaltet sein könnten, auch wenn sie prinzipiell hardware-mäßig vorhanden
sind? Kann sein. Also die Methode selber darf sich mal nicht drauf verlassen. Ne? Gut, ich kenne jetzt kein Betriebssystem, was absichtlich Features vom Prozessor ausschaltet. Wäre man ja eigentlich auch blöd, ne? Wenn man jetzt sagt, ich habe einen teuren Prozessor gekauft mit, keine Ahnung, Multimedia-Extensions und was macht das Betriebssystem? Ausschalten. Hätte ich mir das teure Geld auch sparen können. Also das kommt eigentlich so nicht vor.
Außer wenn man die Pro-Version vom Betriebssystem verkauft.
Eine kleine Ausnahme gibt es da. Es gibt so ein, wie nennt sich das Ding? Prozessor-ID oder so ähnlich. Ich meine jetzt nicht die Instruktion. Man kann, also bei bestimmten Prozessortypen, kann man die Seriennummer abfragen. Das ist mal so gedacht gewesen, so für Lizenzen, Rechteüberprüfung, irgendwas in der Art. Und da sagt die Linux-Welt, nö, also so einen Scheiß machen wir nicht mit. Und Linux schaltet dieses Bit aus, es gibt keine Prozessor-ID, Punkt. Wenn jetzt natürlich irgendwie ein Word auf die Idee kommt, nee, also laufen, ich will nicht überall laufen, nur wenn jemand die Lizenz gekauft hat, ging es an der Stelle auch nicht. Jo, also CPU muss stimmen, also stimmen in Anführungsstrichen, ihr wisst jetzt, was damit gemeint ist. Jo, Memory Layout, der nächste Punkt. Also wenn das Programm für die Adresse XY kompiliert ist, dann muss es da auch liegen mit seinem Codesegment, sonst geht es nicht. Es heißt zwar immer, Intel Code ist prinzipiell mal Position Independent Code, weil bei den ganzen Call- und Return-Geschichten, bei einem Call, bei einem Jump und so, das wird immer der Offset, der hinter dem Call steht, auf den Instruction Pointer drauf addiert. Also im Prinzip wurscht, von wo ich wegspringe. Er springt immer um 10 Byte nach vorne, wenn da plus 10 steht. Soll heißen, das ist im Prinzip ja mal verschiebbar. In der Praxis allerdings haut das dann wieder doch nicht hin, weil der Linker viele Sachen dann doch so absolut aufgelöst hat. Warum? Also es gibt eine Konstruktion irgendwie der Art, ich habe mein Datensegment und da steht, was weiß ich, irgend so ein ASCII-String drin und dann habe ich mein Textsegment, da steht dann irgendwie drin, move, die Adresse, also das ist hier mein Label, kopiere die Adresse nach EAX und dann sagen wir mal ein Call Print oder so ähnlich. Ja, da steckt jetzt plötzlich doch wieder eine absolute Adresse dahinter. Da müsste man, ja, könnte man es machen, in der 64-Bit Geschichtenwelt, da gibt es dann inzwischen so ein Load Effective Address. Die Adresse von L relativ zum Instruction Pointer. Also da kann ich jetzt, da nehme ich sozusagen den Instruction Pointer und addiere jetzt nur noch die Differenz zwischen Instruction Pointer und dem Label obendrauf. Dann könnte man es auch verschieben. Das kennen aber die ganzen alten Intel 32-Bit-Prozessoren nicht. Dementsprechend ist das Zeugs nicht verschiebbar. Im Allgemeinen jedenfalls nicht. Also muss das Programm an der richtigen Stelle liegen. Punkt. So ähnlich natürlich für das Datensegment. Logisch, ne? Also wenn das Datensegment, was ich hier so beschrieben habe, Wenn das jetzt an einer anderen Adresse liegt, dann ist das dringend nicht mehr da, wo ich ihn herlesen möchte. Geht also auch nicht. Jo, und last but not least, wir brauchen noch ein Stack-Segment. Das muss da sein. Da muss man eventuell dazu sagen, das Stack-Segment muss nicht unbedingt da liegen, wo man es sonst immer liegen hat. Also in der Linux-Welt ist das völlig wurscht. Linux-Programme laufen mit einem Stack irgendwo. Das ist noch nicht völlig wurscht. Hauptsache der ESP zeigt irgendwo hin, wo man Daten ablegen kann. Fertig. Ob das jetzt ein bisschen höher, ein bisschen tiefer ist, macht dem Linux-Programm eigentlich nichts. Wir hatten das Beispiel ja schon mit dem User-Mode Linux, was sich mal so ein Stückchen Adressraum abzwackt. Ja, und wenn es sich ein bisschen Platz wegnimmt, dann rutscht der User-Stack ein bisschen weiter nach unten. Programme laufen alle einwandfrei. Allerdings merken Sie natürlich eventuell, dass Sie im virtuellen Modus in irgendeiner Form laufen. Jo, okay, also prinzipiell kein Problem, allerdings in der Praxis manchmal schon, nämlich dann, wenn das Betriebssystem, auf dem jetzt mein Simulator da laufen soll, wenn das irgendwelche Mappings verhindert. Wenn das Programm so kompiliert ist, dass es ab Adresse X laufen soll, dann muss ich bei X das hinkopieren können. Aber wenn das Betriebssystem jetzt sagt, nö, bei X, nö, nö, da liege ich selber, da kannst du nichts hinkopieren, Pech gehabt. Zwei Beispiele. Bei Windows 32-Bit sieht es so aus, das untere Megabyte ist nicht mappbar. Was schon mal ziemlich blöd ist, weil damit alle MS-DOS-Programme nicht laufen. Die brauchen das untere Megabyte. Genau das ist nicht mappbar. Also ein DOS-Emulator auf einfache Art und Weise ist in Windows nicht möglich. Linux mappt da zwar auch nichts hin, standardmäßig. Aber wenn man ihm sagt, ich will aber, dann macht das schon. Windows sagt, nö. Und wenn man ihm sagt, ich will aber, dann sagt er trotzdem, ich will aber nicht. Also Windows geht da nicht. Jo, und Windows zwackt sich die obere Hälfte ab. Linux, die neueren Linux, die alten Linux zwacken sich auch 2 Gig ab. Die neueren Linux sind mit 1 Gig zufrieden. Alles jetzt 32-Bit-Welt. 64-Bit-Welt, könnt ihr euch vorstellen, ist natürlich, da ist so viel Platz, dass man da jetzt kollidiert, sehr unwahrscheinlich. Aber im Prinzip gilt natürlich das Gleiche. Wenn ein Betriebssystem der Meinung ist, nee, da will ich nicht mappen, dann geht's halt nicht. Jo, dann, also, das ist mal so das grobe Übersichtsbild. Das ist das, was ihr euch zum Beispiel für eine Prüfung merken solltet. Ne? Das ist so mal die grobe Übersicht, dass man sieht, dass ihr es kapiert habt. Also normale Applikationen benutzen die ganz normalen Libraries, rufen das Betriebssystem auf. Also sagen wir mal ein Linux VI benutzt die Linux libc und die Sache läuft. Jetzt haben wir hier ein Windows Notepad. Ja, Windows Notepad braucht jetzt irgendwelche Windows-Bibliotheken. Also es ist jetzt nicht eine, sondern Lips S am Ende, das können ein ganzer Sack voll sein. Und die können nun wiederum noch die Host-Libraries benutzen, müssen nicht unbedingt, und rufen dann halt damit das Betriebssystem auf. Was zu machen ist, ja, das was grün gezeichnet ist, nur neue Bibliotheken. Neue bzw. zusätzliche. Jo, die Idee wäre, wenn man es dann so hinkriegt, die Performance ist praktisch 100%. Wir müssen man kann da mal davon ausgehen, so ein Linux-Betriebssystem, Windows-Betriebssystem, die sind von dem, was sie können, identisch heutzutage. Beide können sie irgendwie Speicher mappen, beide können sie irgendwie I.O. machen, beide können sie Prozesse erzeugen. Ja, die Aufrufsyntax sieht immer völlig anders aus und so, aber unter der Haube, dann tun sie irgendwie doch wieder alle das Gleiche. Nur die Frage, wie man es halt entsprechend aufruft. Jo, Ressourcen braucht man nahezu nichts. Einzig, wir müssen halt diese Libraries in den Speicher laden. Und auch das nur einmal. Also wenn wir jetzt ein Word und ein Excel und ein PowerPoint alle parallel starten, naja, dann sind diese Shared Libraries alle geladen, aber alle nur einmal. Also der Overhead ist nahe Null. Ja, und aus Benutzersicht ist er natürlich ganz neckisch. Ich habe einfach wirklich ein Word im Fenster und daneben habe ich ein VI im Fenster und daneben habe ich ein, das sind einfach ganz normale Fenster, wie alle anderen auch. Ich kann auch mit Copy und Paste von dem einen Fenster ins nächste Fenster kopieren. Nicht so wie bei virtuellen Maschinen, wo ich dann in dem Monitor der virtuellen Maschine irgendwelche Pixelsalate sehe, die ich jetzt mit der Maus nicht markieren und irgendwo hinkopieren kann. Jo, kein Vorteil ohne Nachteil. Man braucht die Libraries. Und das ist hier das große Problem. Wenn jemand Microsoft auf die Idee kommt, die Microsoft Libraries zu ändern, boah, dann machen sie das, sagen niemandem Bescheid und sagen auch keinem Bescheid, was sie überhaupt geändert haben. Soll heißen, das neueste Word läuft nicht mehr. Man muss die neuesten Libraries wieder herholen, sich überlegen, ja, was haben sie da jetzt eigentlich getrieben? Und muss wieder die neuen Library Calls in die nachprogrammierte Library wieder mit einbauen. Muss es wieder testen, muss gucken, sind die Parameter richtig? Habe ich alle Wenn- und Dann-Fälle erfasst? Ja, das Problem ist natürlich, ja, wenn man jetzt, also im Windows-Falle im Beispiel, keinen Source-Code hat und ich soll das Zeugs nachprogrammieren, ja, wie mache ich denn das? Ja, was mache ich letztendlich? Ich gehe, was weiß ich, bei Windows, bei Microsoft irgendwie auf diese MS, wie heißen die Seiten? MSD? Ihr wisst, was ich meine. Also letztendlich gibt es da, so ähnlich wie bei Linux in den Man-Pages, gibt es natürlich auch so eine Art Man-Page-Sammelsorium von Windows. Da kann ich dann gucken, ja, es gibt die Funktion XY und die tut das und das, wenn sie die und die Parameter kriegt. Und dann versuche ich das irgendwie nachzuhacken. Ich kann aber irgendwie nie rauskriegen, ob das, was ich da gemacht habe, noch Fehler hat oder nicht. Zum Teil, sinnigerweise, muss ich natürlich auch die Fehler nachmachen, die jetzt in den Microsoft Libraries drin sind. Ne? Da, die haben sich irgendwie mal verprogrammiert, haben aber in die Doku reingeschrieben, die Funktion funktioniert so und so. Ja, wenn ich die jetzt gemäß der Dokumentation nachprogrammiere, dann funktionieren sie nicht so wie die Originalen. Und dann funktioniert es irgendwie nicht. Ja, also dieses Nachprogrammieren ist zwar prinzipiell möglich, aber in der Praxis, gelinde gesagt, mühsam. Jo, und jetzt das nächste Problem ist, also wenn man jetzt mal die Linux-Welt sich anguckt und ein ls auf das lib-Directory macht, dann wird man schlicht erschlagen. Da sind hunderte von Libraries drin und wenn man nach userlib guckt, dann sind da nochmal tausende von Libraries drin. Okay, die allermeisten kann man weglassen, weil das einfach nur Symlinks sind und statisch bindbare Libraries. Die brauchen wir alle nicht. Dann bleiben nur noch die Shared Libraries übrig und das sind nur 100 Stück. Naja, so grober Daumen. Naja, für die Windows-Welt gilt das im Prinzip genauso. Auch so grober Daumen, sehr grober Daumen, 100 Stück, je nachdem, was man alles installiert hat. Jo, programmieren wir jetzt 100 Libraries nach? Jede Library hat, keine Ahnung, 100 Funktionen. Gigantischer Aufwand. Das kann man vielleicht vermeiden mit folgender Idee, dass man einfach sagt, naja, die, sagen wir mal, Windows-Bibliothek XY, die brauche ich vielleicht gar nicht nachprogrammieren, die nehme ich einfach, wie sie ist. Weil die ruft andere Windows-Bibliotheken auf und gar nicht das Betriebssystem. Und solange es nicht das Betriebssystem aufruft, kann man ja sagen, sollen sie halt laufen. Da müssten sie ja funktionieren. Nur eigentlich die Teile, die wirklich System Calls enthalten, die müssten eigentlich neu gemacht werden. Das haben Leute mal gemacht, jetzt allerdings nicht Windows auf Linux, sondern umgekehrt Linux auf Windows laufen lassen. In der Linux-Welt reicht es nämlich beispielsweise die libc zu ersetzen. In der libc sind alle System Calls drin und alle tausenden von Bibliotheken, die es da prinzipiell gibt, benutzen alle keine System Calls. Keine. Soll heißen, libc weg, neue libc hin, dann könnte schon alles gehen. Und selbst bei der libc müsste man jetzt rein theoretisch nicht alles ersetzen, sondern eigentlich nur die System Calls.
So, was ist jetzt, wenn man Gamma hat, die irgendwie schön optimiert sind und dann doch irgendwas selber machen? Auf das Betriebssystem angepasst sind oder
das ist doof.
Die Bibliothek einfach eingebunden haben und nicht shared oder
sonst was. Das kommt gleich noch. Betrachten wir erstmal den Fall, den schön einfachen Fall. Es ist wirklich nur eine libc drin mit den System Calls und alle anderen benutzen die libc, wenn sie dann I.O. oder neue Prozesse oder irgend sowas machen wollen. Aber in der Praxis sieht es natürlich nicht so schön aus, klar, wäre ja zu einfach. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Jo, also, folgende Idee. Ne? Wir haben hier so unsere Applikation, was weiß ich, ein Word auf Microsoft Betriebssystem und dazwischen die ganzen Microsoft Libraries. Und die möchten wir jetzt die gleiche Applikation laufen lassen, aber auf einem anderen Betriebssystem, zum Beispiel Linux. Dann müsste man jetzt nicht alle Libraries austauschen, es reicht, wenn man wirklich die unterste Schicht, wenn es denn eine unterste Schicht gibt, wenn natürlich in der Applikation sozusagen schon die unterste Schicht mit drin ist und ich muss die unterste Schicht ersetzen, dann ersetze ich die Anwendung selber. Also da müssen schon, sonst geht es nicht, entsprechende Schichten dazwischen sein. Und dann ersetze ich entsprechend diese Zwischenschichten. Jo, gut, jetzt haben wir gesagt, im Prinzip geht es, wenn wir die richtige CPU haben, gehen wir mal von aus, wenn das Programm kann loslaufen, wenn es an der richtigen Stelle liegt und die ganzen Libraries außenrum zur Verfügung sind. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn das hin, dass die Bibliotheken außenrum alle zur Verfügung stehen? Wie schaffe ich es denn, dass das Programm selber an der richtigen Stelle im Speicher liegt? Ja, wie gesagt, wenn ich, was weiß ich, in meiner Linux-Konsole eintippe Word, also entweder sagt er mir, ne, Word nicht gefunden, und selbst wenn ich ihm das Binary dann irgendwo hinlege, dass er es findet, dann sagt er mir, kann ich nicht ausführen, kenne ich nicht, weiß ich nichts mit anzufangen. Jo, wie kriegen wir das Ding jetzt in Speicher? Mit sämtlichem Sammelsurium außenrum. Zwei Varianten. Eine Variante wäre, also im Linux-Fall müsste man ein sogenanntes BinFM, also Binary Format Modul, dazu tun. Also in Linux ist es so gemacht, es gibt standardmäßig diese 11 Binaries, Extended Loader Format Binaries, das ist so das Linux-Standardformat. Wenn ihr irgendwie ein C-Programm kompiliert und bindet, dann kommt hinten ein Programm im 11-Format raus. Das kennt ihr. Es gibt noch ein paar alte Programme, das ist das sogenannte A.Out-Format. Ja, das kann er dann auch ausführen, dieses Format, wenn es eben ein binfmt_aout im Kern auch gibt. So, und diese Dinger, diese Binary Format Module, wie der Name sagt, sind Module, die kann man nachträglich in den Kern mit reinladen. Und die machen an sich nichts anderes, als sich irgendwie den Header von Programmen anzugucken und zu gucken, kann ich das Ding laden, kenne ich das Teil. Sind die ersten drei Buchstaben ELF, dann weiß ich, ach, das ist ein ELF-Format, okay, das muss ich auf die und die Art laden. Er guckt rein, wenn das ein, keine Ahnung, Code 13 ist, sage ich jetzt einfach mal, dann ist es ein A.out, dann lade ich das als A.out-Programm. Dann weiß ich, der A.out muss immer an der Stelle im Speicher liegen und die Libraries müssen ab da dazugelegt werden. Und genauso kann man es jetzt auch machen. Man könnte da ein Bean FMT Windows Modul dazu binden, was man natürlich noch schreiben muss entsprechend, das genau dann aktiv wird, wenn die ersten Bytes vom Header von dem zu ladenden Programm einem bestimmten Muster entspricht. Dann könnte das Betriebssystem selber Word laden und starten. Jetzt ist natürlich so ein Modul für den Kern schreiben immer so eine Sache. Wenn man sich da vertut, dann rumst es ganz fürchterlich, ne? Weil Programme starten, das macht man ständig. Und wenn das Programm starten nicht hinhaut, dann ja, kann man nicht mal mehr den Rechner rebooten, weil selbst ein Reboot-Kommando, selbst ein Halt-Kommando, geht gar nichts mehr. Ne? Dementsprechend macht man das nicht so gern. Andere Variante ist natürlich, man könnte es auch so tun, dass man sagt, naja, dann starte ich erstmal ein anderes Programm, so eine Art Loader-Programm. Und das Loader-Programm macht nichts anderes, als jetzt die Schnipsel von dem Binary auf Platte irgendwie in den Speicher zu kopieren, mal reinzugucken, was brauchst du noch? Ach, du brauchst noch die Bibliothek, naja, dann holt sich noch aus dem Dateisystem die Bibliothek dazu. Was brauchst du noch? Ach, ein Stack, naja, dann machen wir noch ein bisschen Malloc. Setzen den Stackpointer drauf, naja, und friemeln so langsam die Umgebung für diesen Prozess zurecht. Geht im Prinzip genauso, oder? Ich sage nein.
Weil du vielleicht neue User-Rechte hast, dieses Loader-Programm. Und wenn es jetzt direkt im Kernel integriert wäre, könnte man vielleicht dem Ding mehr Rechte geben oder vielleicht an den Kernel mit anpassen, um Speicherbegrenzungen oder sonst was dann doch zu sagen, okay, können wir in dem Fall erlauben oder müssen wir halt noch ein paar andere Sachen machen und dann geht's.
Hast du recht, in der Praxis sieht es so aus, dass man zum Starten vom Programm eigentlich keine Rechte braucht. Aber im Prinzip hast du recht, wenn man noch irgendwie die MMU umprogrammieren müsste und es gäbe keine System Calls, die das für einen tun. Wir haben immer so im Linux-Fall haben wir gesehen, da gibt es so ein M-Map. Damit kann ich bestimmte Dateiteile im Speicher sichtbar machen. Wenn es so ein M-Map-System-Call nicht gäbe, dann könnte ich es nicht tun. Dann hast du recht, dann müsste man im Betriebssystem selber irgendwie ne, mit Page-Table und so rummachen. In der Praxis, sowohl unter Linux als auch unter Windows, geht es. Keine speziellen Rechte. Aber es bleibt noch ein Problemchen. Wem fällt da was auf?
Dateisystem müssen wir vielleicht übersetzt werden. So diese Sache zwischen Backslash und Slash.
Und ja. Okay, da steht dann im Binary drin, wenn ich das Word-Programm lade, dann steht im Word-Programm vielleicht drin, ich brauche noch die Library backslash x backslash y. Punkt. Wie heißen sie? Shared Object. Nee, wie heißen sie? LLD. DLL. So rum, ja. Da sind Backslashes drin. Okay, das könnte das Loader-Programm, wenn es dann jetzt Backslashes im Pfad sieht, dann kann es natürlich die Backslashes durch Slashes ersetzen. Müsste gehen. Aber hast recht. Man sollte es tun, sonst sagt das Dateisystem, nö, kenne ich nicht. Nie gesehen.
Wenn die Windows-Applikation im Speicher geladen ist, dann verlässt sie sich ja auch darauf, dass ein sozusagen eher dynamischer Loader nochmal im Speicher liegt, der sich so verhält wie der unter Windows halt, um dann die anderen Libraries nachzuladen. Das muss man ja auch entsprechend machen.
das wäre sozusagen dieses Programm, über das wir jetzt gerade reden. Das ist sozusagen schon der Shared Linker.
Naja gut, wir haben jetzt erstmal nur gesagt, das lädt die Applikation mit Stack-Daten und Text entsprechend in Speicher heraus. Es muss ja auch noch im Nachhinein irgendwie zur Verfügung stehen, eben dynamische Bibliotheken nachzuladen. Entsprechend
zur Laufzeit nochmal. Ja. Okay, das ist aber normalerweise auch wieder eine Library, die das macht. Die muss ich am Anfang schon mitladen. Ja, okay. Ja, okay, kann man jetzt eine Weile dran rumdenken. Das Problem ist schlicht, wenn ich dann ein extra Programm starte, was jetzt den ganzen anderen Kram nachladen soll, dann ist dieses extra Programmchen, das ist manchmal schlicht im Weg. Das Problem hatten wir schon ein paar Mal, ne? Wir haben immer irgendwie unseren Simulator, der immer im Weg war, für den zu simulierenden Gast. Wenn ich auf einer Linux-Kiste Windows-Binaries nachladen will, habe ich das untere Megabyte zur Verfügung. Hast du recht. Umgekehrt, wenn ich jetzt auf einer Windows-Kiste Linux-Programme nachladen will, dann fehlt es mir. Ne? Mit ein paar Nullen. Ja.
Habe ich darunter ja auch erstmal Platz, mich selber nochmal zu relocaten und da reinzuspielen.
Ja, vorausgesetzt, das Programmchen, was du lädst, will nicht ausgerechnet dahin geladen werden. Bei 11 kann ich in den Header reinschreiben, wo ich hingeladen möchte, ungeladen werden möchte. In der Praxis macht das keiner. Macht nicht viel Sinn, sich da irgendwie für ganz ominöse Adressen zu entscheiden. Aber rein theoretisch kann es im 11-Format möglich sein, sagen wir mal, ab Adresse 0 Datenblock hinzulegen, wofür auch immer. Und wenn jetzt dieses Extra-Programm sich selber nach 0 laden lässt, ja, geht's nicht. Und egal, wohin es sich laden lässt, ist es möglicherweise immer im Weg. Ne? Also irgendein Programm wird es bestimmt geben, was jetzt ausgerechnet da denn laufen möchte. Also insofern, die Methode geht an sich immer, müsste an sich immer gehen. Also wenn ich das in den Kern reinkriege, dann müsste das auch bei Windows gehen. Dann müsste man auch dem Windows-Kern beibringen können, naja, bei 0 MB, da kann man auch mappen, das geht. MMU sagt, das geht. Mach mal. Damit geht alles. Damit geht das meiste, aber nicht alles. Gut, in der Praxis macht man es aber gern so. Wie gesagt, man will halt so ungern seinem Linux-Kern oder so rumfummeln, da macht man sich halt fürchterlich viel kaputt, wenn es mal schief geht. Jo, ein Beispiel, da gebe ich euch morgen dann auch noch ein Beispiel. Das sogenannte Wine-Programm. Ich weiß nicht, ob es mal jemand ausprobiert hat. Ja, oder Windows-Emulation. Das ist so ein typisches Ding, der lädt eine Windows-Applikation nach, guckt da rein und lädt die Shared Libraries und was man sonst so braucht hinterher. Jo, und jetzt kommen wir zu deinem Problemchen. Was machen wir denn jetzt, wenn da diese schöne Zwischenschicht, die die System Calls macht, wenn die nicht eine schöne separierte Zwischenschicht ist, sondern ja, irgendwie verwoben ist mit dem Binary im schlimmsten Fall. Also, typischer Fall, statisch gebundene Programme. Dynamisch gebunden, immer kein Problem. Dynamisch kann ich mir was anderes drunter schieben. Statisch gebunden, wenn die System Calls im Programm mit drin sind. Entweder weil ich die Library statisch gebunden habe oder weil der GCC so fürchterlich optimiert hat, dass er die System Calls mit Inline Assembler oder so in den C-Code mit reingeflickt hat, dann geht es jetzt nicht. Dann macht er irgendwie unter Windows ein Int 80 Linux System Call und da kann Windows jetzt herzlich wenig mit anfangen. Und umgekehrt natürlich genauso. Ja, und da ist dann die Idee, naja, da muss man jetzt dem Betriebssystem irgendwie klar machen, ja, wenn da jetzt was kommt, was du nun gar nicht kennst, Ja, dann tu doch mal so, als ob. Ne? Also ich muss das nicht notwendigerweise auf Library-Ebene machen. Ich kann das Bildchen an sich auch umdenken. Ich kann diese Zwischenschicht, die kann ich sozusagen auch in mein Betriebssystem mit reinziehen. Ne? Also normalerweise haben wir die Applikation, die über ihre Libraries System Calls macht. Kann aber natürlich auch sagen, naja, es ist eine Applikation, die System Calls macht. Soll heißen, ich muss eigentlich sozusagen die oberste Schicht vom Betriebssystem, die müsste ich austauschen. Die oberste Schicht wäre bei Linux zum Beispiel, es gibt ein Read, es gibt ein Write, es gibt ein Open, es gibt ein Close, es gibt ein Fork, Exec, Exit. Das ist sozusagen die oberste Schicht von dem Linux. Die könnte ich natürlich auch ersetzen durch eine andere obere Schicht, nämlich die Windows-oberste Schicht. Und da heißt das dann eben nicht MMAP, sondern dann heißt es MAP-MEM oder so ähnlich. Frag mich jetzt nicht genau. Im Prinzip gibt es es auch, aber natürlich leicht verdrehte Parameter und ja, aber im Prinzip gibt es das Gleiche wieder. Jo, und das kann man jetzt einbauen in Betriebssysteme, dass man diese oberste Schicht sozusagen austauschen kann. Die Dinger heißen dann jetzt nicht Libraries, weil es sind ja keine mehr, sondern jetzt tut das Betriebssystem so, als wenn es mal die Person X und mal die Person Y sozusagen ist. Dann werden die Dinger Personalities genannt. Also Betriebssystem Personalities. Das Betriebssystem an sich bleibt identisch, nur sozusagen die alleroberste Schicht, ja, wie heißen denn die System Calls? Dies wird ausgetauscht. Jo, andere Betriebssystemleute nennen es dann Execution Domain. Ja, gibt noch ein paar mehr Namen dafür, im Prinzip alles das Gleiche. Ein Beispiel gibt es da. Die FreeBSD-Leute, die waren wohl irgendwie mal neidisch auf die vielen Linux-Programme, die es gibt. Und haben sich gesagt, naja, also FreeBSD, die haben auch ein MMAP, sie haben auch ein Exec, sie haben auch ein Read, ein Write, ein Close, ein und wie es alles heißt. Nur es war jetzt nicht der Int 80, sondern ich glaube, die haben irgendwie einen anderen Interrupt genommen und sie haben irgendwie die Parameter halt auf dem Stack übergeben, nicht wie Linux in den Registern. Es ist fast alles gleich, ja fast. Und da haben sie eben gesagt, naja, dann bauen wir da so eine mini kleine Schicht, die einfach nur die Parameter ein bisschen umsortiert und an sich die gleichen System Calls wieder aufruft. Jo, und seitdem die das da eingebaut haben. Seitdem kennt jetzt der FreeBSD-Kernel, beispielsweise die sogenannte Linux-Personality. Ja, da kann ich einmal umswitchen. Ich kann mal am Anfang sagen, ja, ab jetzt tu mal so, jetzt bist du in der Linux-Welt, dann vergiss mal deine ganzen FreeBSD-System-Calls, die brauchst du nicht mehr, jetzt brauchst du die Linux-System-Calls. Ja, und dann laufen GCC und wie sie alle heißen, von Linux plötzlich unter BSD-Kernel. Kann man natürlich auch mal sagen, ja, warum nimmst du nicht gleich einen Linux? Naja, man hat vielleicht schon Gründe, Sicherheitsbedenken oder keine Ahnung, dass man doch vielleicht beim FreeBSD dann bleiben möchte.
Nicht nochmal neu kompilieren möchte.
1000 mögliche Gründe, ne? Ich kenne mehrere Leute, die das im Prinzip so machen, irgendeinen BSD-Kern nehmen, weil die haben zumindest den Ruf, ein bisschen sicherer zu sein. Also speziell OpenBSD, die machen ja nichts anderes, als sich um Sicherheit kümmern, habe ich den Eindruck. Aber sie haben relativ schlechte Binaries und wenig Binaries, wenig Unterstützung. Aber wenn sie dann umschalten und sagen, ja, ach komm, Linux, lasse ich auch alles laufen, ist natürlich vielleicht eine feine Sache, dann habe ich einen sicheren Kern und ich habe obendrauf noch einen Sack voll Utilities, die ich so standardmäßig gern hätte. Jo, und dann sieht es eben so aus, dann habe ich obendrauf meine Applikation auf dem Betriebssystem. Ja, benutze allerdings jetzt nicht mehr sozusagen direkt das Betriebssystem, sondern ich gehe jetzt über dieses Personality-Modul, was jetzt eben das Betriebssystem im Kontext von dem Betriebssystem nachmacht. Einfach System Calls müssen umbiegen. Also im Falle von irgendwelchen Unix-Derivaten ist das natürlich einfach. Kennen im Prinzip ja alle die gleichen System Calls. Bisschen schwieriger ist es jetzt so von Linux auf Windows und umgekehrt. Da sieht das dann halt dann schon ein bisschen anders aus mit dem Umsortieren. Da ist es dann nicht nur Umsortieren, sondern ein bisschen mehr. Aber im Prinzip müsste es eigentlich überall gehen.
Windows war dann ursprünglich auch so designed, dass es verschiedene Personalities haben kann. Ich hatte da, glaube ich, früher diese OS2-Personality noch lange Zeit, bevor sie es dann irgendwann mal rausgestrichen
haben. Die haben sozusagen für die ganzen Legacy-Geschichten, also so MS-DOS-Programme, die man ja im Prinzip auch immer noch starten kann, haben sie so eine Art Legacy Personality für sich selber, sozusagen nicht jetzt für andere, aber für den anderen Microsoft-Kram.
Ich glaube, der T-Kern sollte ursprünglich auch mal irgendwie Unix machen können oder so, aber das haben wir nicht.
Sie hatten lange Zeit die Unix API mit dabei, aber die haben sie irgendwann über Bord gekippt. Jo, das so die Ideen. Fragen dazu.
Was hat es nochmal der genaue Unterschied zwischen dem Kernel was verändern und da den Loader anzupassen und jetzt einem anderen einzelnen Programm wie Wine oder sonst was?
Und jetzt nicht mehr ganz hoch. Das da.
Also, yes, das war die Folie, genau. Sie hatten gesagt, mit dem im Adressbereich, ich wäre möglicherweise das extra Programm, das nicht so hinbekommt. Was war das noch oder war das das Einzige?
Ein paar Beispiele hattet ihr selber, so die rechte Geschichten. Also wenn man dann kein M-Map zur Verfügung hat, dann geht es zum Beispiel nicht. Das andere war das mit den Adressbereichen. Und der letzte Punkt war, naja, das mit den Modulen, das ist immer so ein Risiko, wenn ich da was falsch mache, dann raucht es gleich fürchterlich. Dann geht plötzlich gar nichts mehr, dann kann ich nicht mal mehr rebooten oder so. Ja, das wäre zum Beispiel eine Frage für die Prüfung. Ne? Ja. Aber jetzt auch nichts, was man auswendig lernen kann, sondern wenn man es verstanden hat, dann hat man die eine oder andere Idee dazu. Und wenn man die Idee hat, dann bin ich glücklich. Und wenn man jetzt von 5 Ideen nicht alle 5 sofort auf die Kette kriegt, dann bin ich auch glücklich. Wenn man zumindest 1, 2, 3 Ideen hat, dann merke ich ja schon, er hat es kapiert. Mehr will ich ja nicht. Ne? Ihr sollt es kapiert haben, nicht auswendig gelernt. Das auswendig gelernt, das habt ihr nach der Prüfung eh wieder vergessen. Da habt ihr nichts von. Wenn ihr es verstanden habt, dann könnt ihr es auch nächstes Jahr noch brauchen. Jo, okay. Ach, dann habe ich diesen Tag mal so hingekriegt, dass ich mit der letzten Folie auch aufhöre. Weil ich hatte euch angekündigt, ich muss heute ein klein bisschen früher weg. Heute haben wir die große Klausur für die GIDIler. Da muss ich noch Klausurexemplare abholen und in die Stadt düsen. Jo, dann sage ich Dankeschön, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr da gewesen seid. Dann sehen wir uns morgen nochmal.